ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Martin Wabitsch.
Guten Tag, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind. Sie kommen aus Ulm zu uns. Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Sie leiten die Sektion Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie an der Uniklinik in Ulm. Und Sie sind seit letztem Jahr, aber eigentlich auch schon länger, Vorstandsvorsitzender des Zentrums für seltene Erkrankungen. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Das ist eigentlich ein Weg, der schon lange begonnen hat, während des Studiums schon. Da habe ich mich interessiert für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Das war etwas, was ich in den USA, als ich dort war, zum ersten Mal so richtig wahrgenommen habe, wie ein Gesundheitssystem, das sich auch etliches leisten konnte, gut umgegangen ist damit. Und letztlich ist die Kinderheilkunde und auch die Endokrinologie, also der Bereich, wo es um Hormonerkrankungen geht, ein typischer Bereich, wo viele seltene Erkrankungen zu finden sind, zu diagnostizieren sind. Und an einer Universitätsklinik hat man nun die Möglichkeiten, sich damit in Forschung, Diagnostik und Versorgung dann auch zu beschäftigen.
Also Sie haben durch Ihre Berufswahl oder durch Ihre Fachwahl auch schon mit so diesen seltenen Erkrankungen zu tun. Sie haben gerade gesagt, in den USA ein guter Umgang. Wie sieht der aus, der gute Umgang mit seltenen Erkrankungen?
Das war damals so ein Schlüsselerlebnis. Da hatte ich mich auch entschieden, dann Kinderarzt zu werden. Das war vorher für mich weit weg. Beim Studium kriegt man nicht viel mit davon. Ich durfte in Baltimore sein, am Johns Hopkins Hospital, und dort in der pädiatrischen Kardiologie. Das ist die Stelle, wo die ersten Eingriffe am offenen Herzen durchgeführt wurden. Der Blalock-Taussig-Stand zum Beispiel wurde dort angelegt.
Mhm. Und müssen Sie kurz erklären, was das ist?
Das ist eine künstliche Verbindung zwischen der Schlüsselbeinarterie und der Lungenarterie. Das wird dann durchgeführt, wenn Kinder spezielle, seltene Formen der angeborenen Herzfehler haben und die Lungendurchblutung nicht richtig funktioniert. Und das ist ein erster Schritt zur Hilfe. Mhm. Und darauf gekommen bin ich durch ein Buch, Jürgen Thorwald, die Patienten, da waren die Patienten mit diesen seltenen Erkrankungen im Mittelpunkt, die waren die Stars und haben sich dann geöffnet auch einer neuen Therapie. Und dort in diesem Krankenhaus gab es Boards, da gab es große Veranstaltungen, wo viele Disziplinen zusammenkamen, um sich über einen Patienten, über ein Krankheitsbild zu unterhalten. Mhm. Und diese Sorgfalt, auch auf der Basis von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, diese Sorgfalt, Patienten zu betreuen, hat mich begeistert. Und es war für mich der Türöffner für die Kinderheilkunde, aber auch für die Universitätsklinik, wo wir uns mit seltenen Erkrankungen beschäftigen.
Ja, die sind ja heute unser Thema. Sie haben es gerade angesprochen, Zentren, die gibt es inzwischen in Deutschland rund 30 davon für seltene Erkrankungen. Um die 5 davon sind in Baden-Württemberg, bei Ihnen in Ulm, in Tübingen, in Stuttgart, Heidelberg und Freiburg. Warum brauchen wir solche Zentren?
Diese Zentren sind deshalb notwendig, dass man sich diesem Thema wirklich widmen kann. Das bedarf einer bewussten Entscheidung, das zum Thema zu machen. Normalerweise ist ein Patient mit einer seltenen Erkrankung erstmal nicht im Mittelpunkt. Man kann letztlich das nicht gut abrechnen, die vielen, vielen Untersuchungen, die notwendig sind, und auch die Zusammenkunft verschiedener Disziplinen an einem Tisch ist nicht das übliche Vorgehen. Also diese Zentren wurden eingerichtet im Rahmen des NAMSE-Prozesses, letztlich von der EU-Kommission angeregt, in Deutschland dann umgesetzt, Nationales Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Und dann wurden die Zentren für seltene Erkrankungen in den einzelnen Bundesländern gegründet, die zusammenarbeiten. Jeder hat so seine Spezialgebiete. Und in Ulm und auch in Tübingen, Freiburg, Heidelberg, Mannheim gibt es diese Zentren, wo wir uns regelmäßig mit neuen Patienten beschäftigen, uns ihnen öffnen, ihre Geschichten anschauen und letztlich versuchen, ihnen einen Weg zu einer korrekten Diagnose und dann auch Therapie zu bahnen.
Wir geben heute ein Schlaglicht auf seltene Erkrankungen. Und wie der Name schon sagt, kommen die selten vor. SWR1-Leute mit Professor Martin Wabitsch. Sie leiten das Zentrum für seltene Erkrankungen an der Uniklinik in Ulm. Wann gilt denn eine Erkrankung als selten?
Das ist eine statistische Definition. Man sagt, selten ist eine Krankheit, wenn sie weniger als bei einem von 2000 auftritt. Das ist dann schon noch relativ häufig. Die meisten seltenen Erkrankungen sind noch viel, viel seltener. Das heißt, da gibt es vielleicht in Deutschland 5 oder 10 nur.
So selten, das gibt's auch.
Da gibt es viele, viele Diagnosen, wo wir extrem wenige Patienten haben. Und das ist nun das Besondere an den seltenen Erkrankungen, dass die einzelnen Zentren dann oft nur einen Fall haben. Mhm. Und dabei ist es wichtig, die zusammenzuführen. Das ist auch Aufgabe der ZSEs, dass wir Register haben und uns austauschen können. Also dass, wenn hier ein Patient in Ulm ist, der andere ist in Frankfurt und der dritte ist vielleicht sogar im Ausland, in Paris, in London, und dann haben wir 4 zusammen. Mhm. Und wenn wir uns dann austauschen, dann wissen wir mehr über so ein Krankheitsbild.
Ja, bisher war es ja auch immer schwierig. Man wusste ja gar nicht ganz genau, wie oft gibt es diese seltene Erkrankung jetzt eigentlich. Woran liegt denn das, dass man das oft nicht so genau weiß?
Weil sie schlecht beschrieben sind, schlecht publiziert sind und viele, viele der betroffenen Patienten ein ganzes Leben lang Symptome haben, Krankheitssymptome haben und oft die Diagnose gar nicht gestellt wird. Und wenn sie gestellt wird, dann wird oft kein Austausch ermöglicht, dass man einfach mehrere solche Fälle zusammennimmt. Aber um die Frage jetzt vielleicht noch ein bisschen anders zu beantworten: Wir haben heute einfach in der modernen Medizin viel mehr Möglichkeiten, Diagnostik zu betreiben. Mhm. Wir haben viel bessere Möglichkeit, Bildgebung, Labordiagnostik oder auch genetische Diagnostik. Also über 70% der seltenen Erkrankungen haben eine genetische Ursache. Mhm. Und da haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazugelernt über die neuen Methoden, wie wir genetische Erkrankungen finden können.
Ja, da wollen wir auch gleich nochmal etwas ausführlicher drüber sprechen. Jetzt vielleicht auch erstmal, haben Sie mal ein paar Beispiele für uns? Was für Erkrankungen sind denn das, seltene Erkrankungen? Ist da vielleicht auch was dabei, was man vielleicht schon mal gehört hat?
Gut, die Mukoviszidose gilt als seltene Erkrankung und es ist so ein Paradebeispiel dafür, dass wir da schon sehr, sehr viel erreicht haben. Wir haben Leitlinien, wir haben neue Medikamente, wir haben ein Screening, das bei Neugeborenen eingesetzt wird. Wir können die Diagnose genau stellen. Es gibt Selbsthilfegruppen. Also das ist jetzt ein Beispiel für eine seltene Erkrankung, wie wir es uns wünschen für andere auch.
Mhm. Und vielleicht mal kurz zu diesem Screening, auch um den Begriff zu klären. Was bedeutet das? Werden dann alle Neugeborenen getestet, ob so eine Mukoviszidose vorliegt? Und wenn ja, wie macht man das?
Also das Screening-Programm für Neugeborene ist in Deutschland gut entwickelt. Es gibt die Screening-Zentren und bereits in der Geburtsklinik, also wenn die Kinder in der Klinik zur Welt kommen, wird im Rahmen der Entlassuntersuchung dann auch das Neugeborenen-Screening durchgeführt oder eben auch beim Kinderarzt. Das heißt, es wird Blut abgenommen, Fersenblut meistens, und dann gibt es die Möglichkeit, dort zahlreiche angeborene schwere Erkrankungen zu testen, zu diagnostizieren, früh im Leben, um dann rechtzeitig auch handeln zu können. Also es ist ein Schatz, den wir haben bei uns im Gesundheitssystem, auf den wir stolz sein können. Und da werden dann viele dieser Erkrankungen auch erkannt. Und manche sind lebensbedrohlich, können dann rechtzeitig auch präventiv behandelt werden.
Das war jetzt vielleicht die bekannteste unter den seltenen Erkrankungen, die Mukoviszidose. Was gibt es noch für Erkrankungen? Können Sie noch ein paar beschreiben?
Es gibt seltene Diabetesformen, das ist zum Beispiel mein Gebiet, das sind vererbte Diabetesformen, die nicht klassisch Typ 1 oder Typ 2 sind. Dann gibt es im Bereich der neurologischen Erkrankungen viele, viele Erkrankungen, die man kennt vom Namen her, die Huntington-Erkrankung oder Erkrankungen, die mit speziellen Formen der Epilepsie zusammenhängen, wo wir schon sehr differenziert heute auch wieder durch Genanalysen feststellen können, was die Ursache genau ist. Und andere Krankheitsbilder betreffen dann wieder das Neugeborenen-Screening, zum Beispiel die angeborene Hypothyreose, also die Schilddrüsenunterfunktion, die, wenn sie nicht sofort in den ersten Lebenstagen behandelt wird, die Kinder, die Neugeborenen, zu schweren neurologischen Schäden führen.
SWR1, Leute mit Professor Martin Wabitsch vom Zentrum für seltene Erkrankungen in Ulm. Sie haben es gerade gehört, Herr Wabitsch, in den Nachrichten, oder wir haben es gerade in den Halbnachrichten gehört. Es dauert lange, bis eine Diagnose gestellt werden kann, wenn man eine seltene Erkrankung hat. Das kann 5 Jahre im Schnitt dauern, heißt aber, dass es in der Regel eigentlich eher länger dauert, oder?
Ja, das ist so. Und das ist auch für die betroffenen Kinder, Jugendliche, später Erwachsene sehr belastend. Sie werden am Ende nicht mehr ernst genommen. Also unsere Gesellschaft versucht ja schon, sehr offen zu sein und auch die Außenseiter mit einzubeziehen, aber viele haben eine Odyssee dann hinter sich und werden auch in ihrer Gruppe, in ihrer sozialen Gruppe am Arbeitsplatz nicht mehr ernst genommen. Man wird sagen, der hat einen Schaden, der ist depressiv oder der hat irgendetwas und wird dann auch ein bisschen ausgemustert, diskriminiert, wenn man keine richtige Diagnose hat. Wenn ich eine Diagnose habe und die auch kommunizieren kann, dann werde ich anerkannt und werde verstanden, was ich habe. Mhm. Und dieses Leid der Betroffenen ist wirklich auch heute, denke ich, an diesem Tag im Zentrum. Und es ist gut, wenn wir alle offene Augen, offene Ohren haben für solche Menschen, die eben nicht die Krankheitsbilder haben, die alle kennen, sondern die einfach was ganz Seltenes haben, dass wir mit denen genauso fair umgehen wie mit anderen Patienten. Das ist das Ziel auch eines solchen Tages und ich bin froh, dass Sie das Thema hier in der Sendung auch haben.
Ja, und wir sind froh, dass Sie da sind, damit Sie uns aus Ihrem klinischen Alltag ein bisschen was erzählen können. Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, oft haben die Patienten so eine lange Odyssee hinter sich. Was erleben Sie da konkret in Ihrem Zentrum? Was kommen da für Patienten zu Ihnen? Können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen?
Also es sind immer wieder nahezu jede Woche Patienten mit unerkannten Erkrankungen, die oft schon Berge von Akten mitbringen, die wir dann durchschauen dürfen und schauen dürfen, ob wir Wege, Hinweise finden, um doch nicht eine Diagnose zu stellen. Wir nutzen dann Fallkonferenzen, wo wir diese Fälle dann auch besprechen mit verschiedenen medizinischen Disziplinen, um dann vielleicht noch die eine oder andere Idee reinzubekommen, um den Patienten vielleicht doch auf den Weg zur Diagnose zu helfen. Ich kann dann Beispiel nennen. Mhm. Zum Beispiel war ein Kind, das dann immer wieder von der Schule heim musste, weil es ihm unwohl war, hatte Übelkeit, hatte auch dann so ähnlich wie Krampfanfälle beschrieben, die Mutter. Und andere Familienmitglieder hatten auch so eigenartige Verhaltensweisen. Manche hatten immer wieder gesagt, sie hätten Hunger, es sei ihnen schwindelig, sie können nicht arbeiten. Und in dieser Familie war nun das Kind im Mittelpunkt, es war schwer betroffen. Und die gingen auch von einem Doktor zum anderen, Kinder- und Jugendarzt, zu einem Zentrum, Neurologe, Stoffwechselzentrum. Und letztlich wurden sie nicht mehr wirklich ernst genommen. Es war so, dass man sagte, die zeigen irgendwas oder da haben die irgendein Problem in der Familie, aber wir können nichts fassen. Laborwerte waren normal. Es war, als das Kind dann da war, auch kerngesund, ist normal gewachsen. Und es hat sich über Jahre hingezogen, bis dann die Idee war, mal nachzuschauen, warum diese Betroffenen der Familie immer so ein Hungergefühl hatten. Und eines, was wir dann machen konnten, wir konnten Blutzuckermessungen durchführen über mehrere Tage und konnten sehen, dass die sehr normal niedrige Blutzuckerwerte hatten. Mhm. Und wir haben dann genauer nachgeschaut und haben gesehen, dass die Blutzuckerwerte parallel gemessen mit den Insulinwerten nicht zusammenpassten. Und dann war die Idee, dass der Sensor für die Glukosemessung in der Beta-Zelle, dort wo Insulin hergestellt ist, defekt ist. Und wir konnten dann bei uns im Labor einen sogenannten Glukokinase-Defekt nachweisen, eine aktivierende Mutation im Glukokinase-Gen.
Oh, das sind jetzt wird es speziell.
Ja, das ist ein Sensor für die Glukose. Mhm. Blutzucker wird gemessen in der Bauchspeicheldrüse, dort wo Insulin hergestellt wird, damit Insulin ausgeschüttet werden kann. Und wenn dieser Sensor nach unten gestellt ist, also eine höhere Sensitivität hat, dann wird schon bereits Insulin ausgeschüttet, wenn der Blutzucker noch normal ist. Und das hatten die. Das die hatten zu viel Insulin für die gegebene Blutzuckerwerte und hatten dann ständig Hunger bis zu niedrigen Blutzuckerwerten, die sogar zu Krampfanfällen führten.
Gibt es da eine Ursache für die Erkrankung?
Das ist ein Defekt, eine Variante, eine seltene Variante in dem Gen für die Glukokinase. Das ist dieser Sensor. Mhm. Und das konnten wir dann selber feststellen, mussten uns aber dann austauschen mit einem Zentrum in England, die dann mit dieser Variante in Kenntnis in vitro, also im Reagenzglas, die Aktivität dieses Enzyms nachgewiesen haben und gesehen haben, tatsächlich, das ist die Ursache für die Erkrankung, weil diese Aktivität hochgeturnt war.
Bei seltenen Erkrankungen haben Betroffene oft einen langen Leidensweg hinter sich. Professor Martin Wabitsch in SWR 1, Leute, ja, die haben oft viele, viele Untersuchungen schon hinter sich, schmerzhafte Untersuchungen zum Teil, Nervenwasserpunktionen und. Dann verschlimmern sich die Symptome trotzdem. Es kommt keine Therapie, keine Diagnose zustande. Oft probieren die Patienten dann, liest man auch selbst was aus, nehmen Cortison oder so und haben dann auch Nebenwirkungen. Kommt Ihnen das alles bekannt vor?
Das kommt mir alles bekannt vor. Das ist die typische Odyssee, die viele durchleben. Letztlich auch verständlich, wenn der Arzt, die Ärztin, an die sie sich wenden, ihnen nicht wirklich weiterhilft, vielleicht es auch gar nicht mehr ernst nimmt, dann suchen sie sich andere Wege. Und um gerade das nicht zuzulassen, um ihnen da zu helfen, diesen Patienten, gibt es ja jetzt diese Zentren für seltene Erkrankungen in ganz Deutschland, über 30 Stück, wie vorher gesagt. Und das Schöne ist, dass wir ein Netzwerk haben miteinander, wir tauschen uns aus, haben regelmäßige virtuelle Meetings und jedes dieser Zentren hat auch seine Spezialitäten, seine Spezialthemen und eine Anfrage in einem Zentrum wird in der Regel am Anfang reichen und wenn das Zentrum selber nicht weiterhelfen kann, dann ist es verbunden in Kontakt mit anderen Zentren in Deutschland zunächst. Und für die ganz seltenen Erkrankungen haben wir sogar Netzwerke, die in ganz Europa stattfinden, über die European Reference Netzwerke und andere Strukturen. Und das ist eine ganz tolle Sache, die wir da heute haben für den Austausch.
Das ist ja schon die Speerspitze der Versorgung sozusagen, die Sie gerade beschrieben haben. Wenn man jetzt mal, die meisten Menschen gehen ja erstmal ganz normal in die Praxis. Sie haben jetzt lange klinische Erfahrung, Sie sind lange schon im Geschäft. Wie häufig begegnet denn ein Arzt, eine Ärztin in der Praxis solchen seltenen Erkrankungen? Vielleicht auch ohne es zu wissen?
Ich denke, dass das bei jedem vorkommt, weil es insgesamt ja doch viele sind, die betroffen sind. Wir haben über 7000 Diagnosen. Und wenn Sie das hochrechnen, sind es schon viele Patienten auch in Deutschland. Man spricht von 4 Millionen geschätzt, die eine seltene Erkrankung haben. Das heißt, die Kunst oder der Schlüssel ist, wirklich offene Augen, offene Ohren zu haben und auch mal die Scheuklappen abzulegen aus seinem Spezialgebiet und wirklich zu beobachten, was sehe ich und vor allem den Patienten ernst zu nehmen. Die Kinder, die Jugendlichen, die ja noch etwas naiv sind in ihrer Biologie, meine ich, ernst nehmen, was sie zeigen, was sie berichten, was die Eltern beobachten und mit diesen Symptomen, mit diesen Beobachtungen dann weiterarbeiten in einem interdisziplinären Gruppe, in einem Board, die Befunde besprechen, ein Untersuchungsprogramm ausarbeiten und dann gemeinsam im Team weiterzuarbeiten. Man nennt das auch kollektive Intelligenz, die hier gefragt ist, das Gemeinsame, das Miteinander in der Medizin.
Klingt natürlich jetzt alles sehr logisch, ist wahrscheinlich im klinischen Alltag oder so in so einem Praxisalltag oft gar nicht so einfach. Wir haben eine Nachricht bekommen von Sandra, SWR1-Hörerin, die ist Mutter von 3 Kindern und ihre mittlere Tochter, die hat ebenfalls einen seltenen Gendefekt. Die Erkrankung nennt sich Diamond Black Fan Anämie. Ja, und die Tochter heißt Mathilda und die kann keine ausreichend roten Blutkörperchen eigene bilden und ist daher, seit sie 7 Wochen alt war, abhängig von Bluttransfusionen, also auch von ganz vielen freiwilligen Blutspendern. Ohne die könnte sie nicht leben. Mittlerweile haben sie einen ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen und auch damit zu leben. Und sie schickt liebe Grüße und auch Carola aus Weinstadt schreibt uns von ihrer Enkeltochter, die eben das gleiche Krankheitsbild, Diamond Black Fan Anämie hat. Und sie sagt, es ist schwierig, das zu diagnostizieren, weil eine Laune der Natur, aber sie hat 2 gesunde Enkel und ein sehr krankes, aber fröhliches Kind.
Ja, das zeigt, wie Familien, wenn sie die Diagnose kennen und gut Informationen darüber haben, dann doch umgehen können mit einer seltenen, chronischen und auch belasteten Erkrankung. Das nennt man Coping. Also die Familien nehmen das an, gehen damit um, gehen auch zum Arzt, lassen auch die Behandlung zu. Und das sind 2 schöne Beispiele, die zeigen, was dann der Erfolg ist, auch wenn man sich auf den Weg begibt, einmal Zentrum die Diagnose bekommt und dann auch eine adäquate Behandlung. Also es sind schöne Beispiele und schön ist auch, wenn die betroffenen Patienten sich in Patienten-Selbsthilfeorganisationen austauschen und ihre Erfahrungen berichten, sich gegenseitig helfen. Mhm. Im Bereich der seltenen Erkrankungen ist das ganz, ganz wichtig und danke für die beiden Inputs. Das sind zwei sehr schöne Beispiele.
SWR 1, Leute, mit Professor Martin Wabitsch vom Zentrum für seltene Erkrankungen in Ulm. Herr Wabitsch, jetzt gibt es eine kleine Kuriosität, die müssen wir noch kurz aufklären. Wir haben ja vorhin Sandra gehabt, die uns ihre Geschichte erzählt hat mit dem mit ihrer Tochter Mathilda mit der Diamond Black Fan Anämie und dann noch Carola aus Weinstadt. Und jetzt hat sich herausgestellt, Carola aus Weinstadt, das ist Sandras Mutter und die beiden haben uns unabhängig voneinander geschrieben. Das ist Radio, das verbindet Menschen. Wir waren bei den Betroffenen, wenn es um seltene Erkrankungen geht, Herr Wabitsch, kämpfen die auch oft mit Kassen, Krankenkassen, mit Behörden und vielleicht auch manchmal mit ihren behandelnden Ärzten? Was haben Sie da für Erfahrungen?
Ja, sie kämpfen tatsächlich mit all diesen Disziplinen und Stakeholdern im Gesundheitssystem. Es ist oft so, dass wir bestimmte Untersuchungen nur einmal durchführen können, in einem bestimmten Zeitraum und dann nicht wiederholen dürfen oder die Kosten nicht übernommen werden. Privatversicherte haben es da manchmal sogar schlechter als Kassenversicherte. Oder wenn es dann darum geht, wenn eine Diagnose festgestellt wurde, eine teure Therapie mit sogenannten Orphan Drugs, also Medikamente für seltene Erkrankungen, wirklich von der Kasse übernommen zu bekommen, das ist oft mühsam. Es ist eigentlich geregelt, wenn die Diagnose klar gestellt ist, das Medikament zugelassen ist, sollte es möglich sein, aber manchmal ist der bürokratische Weg dorthin etwas schwierig.
Es ist ja leider auch so, muss man ja sagen, dass es in unserem Gesundheitssystem oft auch ums Geld geht. Wie können Sie denn in so einem Zentrum, wenn Sie jetzt so eine seltene Erkrankung behandeln, die vielleicht, keine Ahnung, ein paar Fälle hat, ja, dann gibt es ja sicherlich keine eigene System dafür. Wie kann man sowas überhaupt dann abrechnen, dass es erstens in der Statistik auftaucht und zweitens auch irgendwie honoriert wird?
Das ist eine ganz wichtige Frage und auch das wichtig, dass es alle, die jetzt auch heute sich zu dem Thema interessieren, mitbekommen. Die Forschung für die seltenen Erkrankungen ist natürlich nicht so gut finanziert wie jetzt die Forschung für häufige Erkrankungen. Und auch die Versorgung, wenn man so eine Struktur hat, eines Zentrums für seltene Erkrankungen, ist es ja nichts, was jetzt mit viel, viel Geld unterfüttert wird. Wir haben allerdings in Baden-Württemberg das Glück, dass das Land und auch in den Verhandlungen mit den Kassen jeweils aus den Kliniken heraus ein Zentrumszuschlag möglich ist. Also wir haben eine Grundstruktur, unser A-Zentrum, das erste Anlaufzentrum ist finanziert, personell ausgestattet und die einzelnen Fachzentren haben etwas mehr Personal als die anderen Kliniken, die Fachzentren, die im ZSE jetzt abgebildet sind. Also das ist ein Vorteil, aber die Forschung, dort fehlt es an Geld und wenn wir dann versuchen, neue Genvarianten, die wir vielleicht finden in Familien und uns nicht sicher sind, ob es die Krankheit ist und dann ins Experiment gehen müssen, in die Zellkultur oder auch ins Tierexperiment, was manchmal immer noch notwendig ist, dann kostet es viel Geld. Da können Sie eine Doktorarbeit vergeben, 3 Jahre, 5 Jahre Forschung für eine neue Genvariante, bis sie funktionell aufgeklärt ist und der Patient seine Diagnose hat. Aber wenn das dann so ist, wenn ich einen Mechanismus habe, den ich verstehe, dann kann ich möglicherweise auch kausal, also direkt in die Kette, mechanistisch eingreifen mit neuen Medikamenten für seltene Erkrankungen.
Knapp 6.000 Erkrankungen, seltene Erkrankungen sind aktuell bekannt jedes Jahr. Nee, es sind 8.000, Entschuldigung. Jedes Jahr kommen rund 250 neue dazu. SWR1-Leute mit Professor Martin Wabitsch vom Zentrum für seltene Erkrankungen in Ulm. Sind das eventuell Erkrankungen, diese neuen, die da dazukommen, die es vor 50 oder vielleicht sogar vor 20 Jahren noch gar nicht gab?
Die gab es selbstverständlich schon, weil sich die Menschheit so schnell jetzt nicht verändert. Aber wir können sie heute diagnostizieren dank der neuen Methoden, die wir haben, vor allem auch im Bereich der Humangenetik. Wir können heute das gesamte Exom, mittlerweile sogar das gesamte Genom eines Menschen analysieren und über solche neuen Verfahren, unterstützt mit KI und mit großen Datenbanken, lassen sich dann einzelne seltene Diagnosen stellen auf der Ebene von Genvarianten, Veränderungen im Erbgut. Die meisten seltenen haben solche Grundlagen.
Ja, genau. Wir sprechen gleich drüber. Also die Genomsequenzierung, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, die hat natürlich total viel verändert, auch bei den seltenen Erkrankungen in der Diagnostik. Aber was macht die Diagnostik allgemein bei solchen Erkrankungen so schwer? Wir hören ja, dass es oft Jahre dauert, teils über 10 Jahre, bis eine Diagnose rauskommt, manchmal auch gar nicht.
Ich denke, es gibt viele Menschen, die bis zum Schluss ihres Lebens keine wirkliche Diagnose haben. Verbessert wird es heute durch die Strukturen, die wir haben, der Zentren für seltene Erkrankungen, die sich untereinander auch austauschen. Und verbessert wird es jetzt mit den neuen Methoden, die wir haben in der Exom- und Genomanalyse. Darüber, und das hatten wir vor 5 vor 10 Jahren noch nicht, oder es war sehr teuer,
ganz diese Untersuchungen durchzuführen. Genom weiß jeder, was ist ein Exom?
Kurz zu erklären. Das Genom weiß jeder, ich weiß es nicht. Das Genom ist die komplette Erbsubstanz, die in einer Zelle vorhanden ist, auf den Chromosomen verteilt. Und das Exom ist nur ungefähr 1% des Genoms. Das ist der Teil der DNA, die umgeschrieben wird in Proteine. Also das ist eigentlich der zunächst interessante Teil.
Das, was man sieht, sozusagen.
Das, was man sieht, was nachher relevant ist. Aber wir haben gelernt, dass das nur ein Teil ist und wir finden jetzt immer mehr auch Veränderungen, die außerhalb der Exome sind, also der klassischen Stellen, die umgeschrieben werden in Proteine, die letztlich regulierend sind auf das Exom oder auf das Ablesen des Exoms oder andere Einflüsse haben auf die Expression von Proteinen, die dann erklären können, warum jemand eine seltene Erkrankung hat oder nicht.
Also das heißt, diese neue Methode mit der Genomsequenzierung, mit der, dass man das Genom lesen kann, hat tatsächlich überhaupt erst ganz viele Erkrankungen aufgedeckt?
Also ich denke, da sind wir gerade am Anfang. Es gibt seit letztem Jahr das Modellvorhaben Genomsequenzierung, an dem sich viele Unikliniken in Deutschland beteiligen. Das ist letztlich ein Aufschlag, den das Gesundheitsministerium, die Krankenkassen dann am Ende als diejenigen, die Gelder bereitstellen, auch machen. Wir wollen in Deutschland da auch vorne mit dabei sein. Das ist ein klares Bekenntnis für die Forschung, für die Hilfe für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Und da wird jetzt begonnen damit. Das ist ein Prozess, wo wir Patienten auswählen, die sich qualifizieren für eine solche Untersuchung. Wir dann in einem interdisziplinären Board den Fall besprechen und dann wird die Analyse durchgeführt und dann kriegen Sie ganz, ganz viele Daten, die Sie als Einzelner gar nicht fassen können. Wir haben dann künstliche Intelligenz, die uns hilft, die Daten auszuwerten und letztlich haben wir dann immer noch lange Listen und dann setzen wir uns zusammen in einem interdisziplinären Board und schauen die Kandidatenvarianten durch und versuchen dann uns Schritt zu Schritt weiter zu bewegen, um dann das auf eine ganz kleine Zahl runterzubrechen. Was uns oft hilft, ist, wenn wir sogenannte Trios machen. Also wenn wir das Erbgut der Eltern vergleichen mit dem der Kinder und dann erkennen können, ob sich was Neues ergeben hat. Das ist dann immer verdächtig. Mhm. Oder bei rezessiven Erbleiden, also wo ich 2 Erbinformationen brauche, damit die Krankheit wirklich entsteht, schauen kann, ob Vater und Mutter eine Teil der Erbinformation, ein Allel betroffen ist und das Kind dann beide. Und das lässt sich mit solchen Trio-Sequenzierungen Exom-Genom durchführen. Und darüber kommen wir immer mehr jetzt auch zu Diagnosen, die es bisher so nicht gab.
SWR1 Leute mit Professor Martin Wabitsch vom Zentrum für seltene Erkrankungen in Ulm und die seltenen Erkrankungen, das ist heute unser Thema, heute Vormittag in SWR1 Leute und es kommen eine ganze Menge Zuschriften auch der Hörerinnen und Hörer, kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir hatten jetzt ja gerade angesprochen, Genomsequenzierung, also die Entschlüsselung der Gene, kann man sagen, die hat wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass Sie jetzt bessere Diagnosen stellen können bei seltenen Erkrankungen. Was machen Sie denn, wenn Sie eine Krankheit finden, die Sie vorher nicht kannten?
Ja, zunächst mal finden wir nicht die Krankheit, sondern auf der Suche nach der Diagnose finden wir seltene Genvarianten. Durch die Analysen des Exoms zunächst, Genom, das ist das, was jetzt erst kommt. Mhm. Wir finden seltene Genvarianten, die wir dann in unseren Boards besprechen. Board heißt es eine Zusammenkunft von verschiedenen Ärztinnen und Ärzten aus unterschiedlichen Disziplinen an einem Uniklinikum, in einem ZSE. Und die Humangenetik ist der zentrale Ort, der zentrale Moderator. Dort ist die Fachexpertise für die Analyse des Exoms, des Genoms. Und wir haben dort nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern wir haben auch Grundlagenwissenschaftler in diesem Board. Und wir schauen uns dann eine Liste von möglichen Kandidatenvarianten für ein bestimmtes Krankheitsbild durch, ordnen das nach Prioritäten und dann gibt es Hausaufgaben. Dann müssen wir erstmal in die Literatur gehen, in Datenbanken, schauen, was ist denn bekannt über dieses Gen, über diese Variante. Kommt es vielleicht in populationsbasierten Datenbanken vor? Wie häufig ist diese Variante? Ist sie assoziiert, also verknüpft mit bestimmten Symptomen in der Bevölkerung? Und wir gehen auch in die biologische Literatur, schauen nach Tieren, die vielleicht Veränderungen haben in diesen Genen. Gibt es Mausstämme, die sowas haben? Und je nachdem, wie viel Information wir da finden, ist es manchmal sogar erforderlich, dass wir selber ins Labor gehen. In Ulm, wir haben da sehr schönes Netzwerk, kürze Wege, viele, viele Fachdisziplinen, die auch sehr stark sind, sichtbar sind und gute Forschung machen. Und dann haben wir den Auftrag, eine Genvariante zum Beispiel in der Zellkultur oder sogar in einem Tier, wenn man dann entsprechende genetisch veränderte Maus herstellt, zu untersuchen. Das hört sich jetzt ganz, ganz schlimm an. Ganz ohne Tierexperimente wird man in der Medizin nie auskommen. Vieles können wir aber über reine Zellkulturexperimente tun.
Ja, das hatten Sie gesagt. Klingt ja manchmal so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Da muss man dann schon eine Weile, gibt es denn dann Austausch auch europaweit? Das haben Sie auch beschrieben. Aber was ist denn, also müssen Sie häufig Patienten dann auch enttäuschen und sagen, tut mir leid, ich weiß, auch wir wissen nicht, was Sie haben?
Das machen wir immer wieder, auch dieses Gespräch, das dazu führen ist. Wir haben in unserem Arztzentrum eine Psychologin, kommt aus der Psychosomatik, und diese Mitarbeiterin hilft uns, solche Gespräche auch zu führen, wenn wir im Moment die Diagnose nicht stellen können und die Patienten, die durch ein schweres Leidensdruck haben und dann letztlich wieder geneigt sind zu sagen, ich komme da nicht mehr hin, ich gehe jetzt woanders hin, also die Odyssee weiterlaufen. Wir versuchen sie bei uns zu halten, das Vertrauen zu bewahren und ihnen zu helfen mit der nicht gestellten Diagnose, aber mit ihren Krankheitssymptomen zu leben, also das anzunehmen und einen Weg zu finden, um dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht doch eine Diagnose zu bekommen. Und allein die Tatsache, wenn dann jemand weiß, was er hat, ist schon erlösend, ja, weil er dann damit umgehen kann.
Natürlich.
Und wenn es dann noch eine Therapie gibt, was wir mehr und mehr haben, Orphan Drugs für seltene Erkrankungen, dann haben wir wirklich geholfen.
Praktische Frage, was kostet eigentlich so eine Genuntersuchung, so eine Genomsequenzierung und wer bezahlt die?
Also es gibt dort ein Arrangement mit den Krankenkassen. Eine kleine Untersuchung kriegt man schon für 300, 500 Euro, wo man erste Schritte tun kann, bestimmte Kandidatengene überprüfen kann. Und jetzt im Rahmen des Modellvorhabens Genomsequenzierung gibt es jetzt an diesen Zentren, die sich daran beteiligen, die Möglichkeit, auch das komplette Genom zu untersuchen. Das ist sehr viel teurer. Das sind dann vierstellige Beträge. Das wird in einem gewissen Maß für eine bestimmte Zahl von Patienten jetzt unterstützt durch das Gesundheitssystem. Und da sind wir froh, dass wir in Deutschland da dabei sind und letztlich auch mit für die Patienten die nächsten Schritte tun können.
Aber ich höre raus, viele müssen da doch aus eigener Tasche was dazulegen?
Nein, also in der Regel finden wir immer einen Weg für den einzelnen Patienten, dass er nicht selber bezahlen muss. Also da ist unser Gesundheitssystem schon so aufgestellt, dass es möglich ist. Natürlich kann ich immer noch die und die andere Untersuchung einfordern, aber da muss man auch dann irgendwo auf dem Boden bleiben und sagen, was ist jetzt sinnvoll? Und das Sinnvolle ist in der Regel auch finanzierbar. Da setzen wir uns dafür ein, wir schreiben Gutachten, wir kommunizieren auch mit den Kostenträgern. Mhm. Und dann gibt es manchmal auch Stiftungen, die vielleicht noch eingreifen. Das ist schön, dass wir solche Stiftungen haben, die dann in solchen Fällen, wo es gar nicht weitergeht, dann doch auch mal unterstützend helfen für solche Menschen mit seltenen Erkrankungen.
Heute ist der Tag der seltenen Erkrankungen. Eigentlich ist der am 29. Februar, hat man sich für einen seltenen Tag entschieden. Gibt es ja auch nur alle 4 Jahre, Professor Martin Babitsch in SWR1, Leute. Ja, solche Aktionstage, die gibt es ja für alle möglichen Belange, eigentlich fast jeden Tag. Aber in Ihrem Fall, im Fall der seltenen Erkrankungen, ist es tatsächlich so, hätten Sie so einen Tag nicht, gäbe es dann auch keine Aufmerksamkeit?
Ja, das ist so. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie das Thema wirklich genommen haben für diese Sendung. Und es soll ja letztendlich den Menschen, die betroffen sind von der Seltenerkrankung, wirklich helfen, dass wir in unserer Gesellschaft, die ja reich ist, der es ja im Prinzip gut geht, dass wir ein offenes Auge und offene Ohren haben für die Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind wie wir, wie der Durchschnitt, und wo man vielleicht denkt, die sind nicht ganz recht oder so, die Vorsicht im Umgang mit den Menschen, die anders sind. Und bei vielen verbirgt sich tatsächlich eine medizinische Diagnose, die ihr Verhalten, die ihr Ausschauen, die ihre Art, wie sie arbeiten, wie sie im Alltag sich bewegen, verursacht oder bedingt. Und wenn das rüberkommt heute, dass wir vorsichtig mit unserem Nachbarn, mit dem Menschen, der bei uns ist und mit uns lebt, umgehen und ihn respektieren, wie er ist, dann ist das eine Botschaft, die wichtig ist.
Das ist eine wichtige Botschaft, und eine, die auch rübergekommen ist, ist, man kann heute viel mehr diagnostizieren als früher. Sie haben vorhin auch die künstliche Intelligenz angesprochen. Da gibt es ja zum Beispiel Apps, die dann so mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bestimmte Merkmale, also Augenabstand oder Schädelform oder so, dann abgleichen, und dass man dann bestimmte Hinweise auf bestimmte Krankheitsbilder, die selten sind, auch bekommen kann. Benutzen Sie sowas auch schon?
Wir benutzen wenige davon. Ich bitte da um Vorsicht. Alle, die sich da drauf einlassen, die geben natürlich auch persönliche Informationen dann weiter, meistens an Netzwerke, an Datenbanken, wo der Datenschutz, das sind ja dann auch individualisierte Daten, persönliche Daten, also Vorsicht bei der Nutzung solcher Apps.
Selbst wenn es nur ein Bild ist.
Aber letztlich nutzen wir das auch in unseren Boards. Das heißt, wir nutzen die KI für die Identifizierung neuer Genvarianten, wenn wir Exome sequenzieren. Und interessanterweise, wir versuchen uns daran, die KI versucht sich, und in der Summe, wenn man beides zusammennimmt, dann ist es ein guter Weg.
Also alles zusammenlegen, alle Kräfte zusammenlegen. Gibt es so Spezialitäten, also wenn Sie dann irgendwann in eine Therapie reinkommen, geben Sie das dann wieder zurück an die Hausärzte oder machen Sie Therapie bei sich? Oder können Sie überhaupt richtig die Ursache therapieren oder bleibt es bei den Symptomen?
Also wenn Sie nachschauen in der Statistik, sind über 200 Medikamente, die auf dem Markt sind, die für seltene Erkrankungen entwickelt wurden. Und bei den Neuzulassungen in den letzten Jahren war es ein Drittel der neu zugelassenen Medikamente, die für seltene Erkrankungen eingesetzt werden können. Also es ist schon eine beträchtliche Zahl, ein Feld, das sich entwickelt. Mhm. Und diese Medikamente sind in der Regel sehr teuer, zumindest am Anfang, wenn sie eingesetzt werden. Und da wird es so sein, dass der niedergelassene Arzt es eher nicht verschreibt, weil er sich auch sicher sein will, dass er es kann. Das wird auf sein Budget sich auch auswirken. Er muss einen Antrag stellen. Das wird in den Zentren rezeptiert. Und weil es eben seltene Krankheitsbilder sind, sollten diese Menschen auch mindestens einmal im Jahr als Beispiel an so einem Zentrum sein. Wichtig ist, dass die Verläufe auch dokumentiert werden. Und es gibt viele Register, also Patientenregister, in denen wir die Verläufe unter einer Therapie zum Beispiel auch dokumentieren. Das heißt, wir lernen dann an den seltenen Krankheitsbildern in der Kooperation mit anderen Zentren über die Auswertung von Patientenregistern, was wir bewegen können. Mhm. Und das ist ein großer Schatz, großes Neuwert, Mehrwert, den wir hier auch im Bereich der seltenen Erkrankungen haben. Patientenregister für seltene Erkrankungen. Ja.
Wichtige Informationen. Wir haben viele, viele, viele Zuschriften der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Also das Thema bewegt viele Menschen. Regina Hinz aus Bad Säckingen, aber auch Steffen Reichelt aus Altensteig. Die haben uns viele ihrer Erkrankungen auch genannt. Wolfram-Syndrom, von Willebrand-Syndrom, Wardenburg-Syndrom, Morbus Pertes, eine Cephalocele. Also das kann man alles gar nicht aufzählen und auch jetzt nicht erklären. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Die wollen alle wissen, wo kann ich hingehen, welche Klinik kann mich begleiten. Also der Weg zu Ihnen führt nicht über einen einfachen Anruf, sondern das geht schon über einen Hausarzt. Es gibt ja auch viele tolle Hausärztinnen und Hausärzte da draußen, die auch viel sehen.
Absolut. Und das ist ein Schatz, den wir haben. Die Hausärzte, die Familien betreuen, die sind natürlich der Schlüssel, der erste Anlaufstelle. Und wir machen es in den Zentren für seltene Erkrankungen überall in Deutschland so, dass wir ein A-Zentrum haben, wo sich auch jeder hinwenden kann. Man kann anrufen. Der Hörer wird auch abgenommen, wird angehört, kann E-Mail schreiben. Aber wir können erst dann weitermachen, wenn auch der zuständige Hausarzt die Befunde uns mitteilt, uns überliefert. Und diese Möglichkeit, sich an ein ZSE zu wenden, das hat jeder Bürger dieses Landes und ich fordere auch auf, das zu nutzen. Und ein ZSE wird immer alles tun, um dem Patienten dann auch den nächsten Schritt auf dem Weg zur Diagnose oder zur Therapie helfen. Also diese Anlaufstellen, dafür kann ich wirklich mich einsetzen und kann das mit Fug und Recht auch behaupten, die kümmern sich um die Patienten.
Und wir bedanken uns für Ihren Besuch, Professor Wabitsch in SWR1, Leute. Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.